Das Weihnachtsfest 2019 ist schon wieder vorbei. Wir haben längst das Jahr 2020. Aber die Wahrheit des Weihnachtsfestes, die wirkliche Botschaft dahinter, die gilt das ganze Jahr. Und für diesen heutigen 12. Januar habe ich uns deswegen einen Text mitgebracht aus dem Alten Testament. Ein echter klassischer Weihnachtstext, aber so viel mehr. So viel mehr als das. Wir gehen heute Morgen zurück an eine der ersten Stellen in der ganzen Bibel, wo uns davon berichtet wird, dass sich etwas hinter den Kulissen bewegt. Dass Gott daran arbeitet, einen Plan umzusetzen. Dass er daran arbeitet, uns zu retten und zu erlösen. Und das ist ganz am Anfang der Geschichte, schon auf den ersten Seiten der Bibel da. Und dafür kehren wir heute Morgen ein in ein Zelt, keine Hütte. Es ist ein Zelt, das irgendwo in der Wüste in Ägypten steht. Und dort segnet ein Vater seine Söhne. Jakob segnet seine 12 Söhne. Sie knien vor ihm, er liegt auf dem Bett, ist eigentlich kurz davor, in die Ewigkeit aufzubrechen. Und in 1. Mose 49, 1 bis 11 wird uns dann berichtet, was er zu ihnen sagt. Und wir kennen die letzten Verse dieser 11 Verse, die ich uns vorlese, sehr gut. Denn das sind die Weihnachtsverse. Aber ich lese uns ganz bewusst ein bisschen mehr vor und wir werden schnell merken, in diesem Text geht's zur Sache. 1. Mose 49, 1 bis 11. Und Jakob rief seine Söhne und sprach zu ihm: Versammelt euch, dass ich euch verkünde, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten. Kommt zuhauf und hört zu, ihr Söhne Jakobs, und hört auf euren Vater Israel. Ruben, mein erster Sohn bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, der Oberste in der Würde und der Oberste in der Macht, aber du wallest auf wie Wasser. Und deshalb sollst du nicht der Oberste bleiben, denn du bist auf deines Vaters Lager gestiegen, daselbst hast du mein Bett entweiht, das du bestiegst. Und ihr Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat und meine Ehre sei nicht in ihrer Versammlung, denn in ihrem Zorn haben sie Männer ermordet und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere getötet. Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist, und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel. Wir atmen durch, nun kommen die Weihnachtsverse. Juda, du bist es. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Und vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird aber das Zepter von Juda niemals weichen. Noch der Stab seiner Herrschaft von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört. Und ihm werden die Völker anhangen. 1. Mose 49, 1 bis 11, ein alter Text und ein Text, der es in sich hat. Stellt euch die Situation vor. Da steht nun dieses Zelt irgendwo in der Wüste vor den Toren Ägyptens und ein Dutzend Männer knien am Bett ihres sterbenden Vaters. Jakob segnet seine Söhne. Und das ist ja schon mal an sich bemerkenswert, weil Jakob wusste nämlich, dass seine Familie keine bedeutungslose Familie war. Er wusste, dass Gott etwas mit dieser Familie vorhatte. Das ist so das Erste, was mir noch mal ganz deutlich wurde, als ich diese alte Geschichte gelesen habe. Wir Menschen ändern uns ja nicht. Was wir brauchen, das ist Segen. Was wir unbedingt benötigen, um gut leben zu können, das ist der Segen Gottes auf unserem Leben. Die Frage ist, ob uns das heute auch noch so bewusst ist. So oft dümpeln wir in unseren Familiengeschichten dahin. Aber in Wahrheit ist jeder Kampf um ein Gebet zu Hause in der Familie lohnenswert. Unsere Geschichten sind nicht bedeutungslos. Unsere Familien sind nicht bedeutungslos. Jakob, der wusste das. Jakob wusste oder hat sich so sehr gewünscht, dass doch der Segen Gottes auf seinen Söhnen liegt. Und dass sie diesen Weg vernünftig gehen und dass etwas Segensreiches dabei herauskommt. Er hatte sie gelehrt, in Gott zu vertrauen, aber er wusste auch um all die Schuld und um all die Spannung in der Familie. Und ich kann euch sagen, die Geschichte von Jakob, das ist eigentlich nichts für das Vorabendprogramm. Bei Jakob zu Hause, da kam alles vor. Er hatte 12 Söhne von 4 verschiedenen Frauen. Da war die Geschichte von schwierigen Ehen im Hintergrund, die Geschichte von belasteten Geschwisterbeziehungen. Wir alle kennen ja die Geschichte von Josef und seinen Geschwistern und was sie mit ihm angestellt haben. Und doch war da auch Glaube. Und deshalb bestand dieser Segen aus mehr als ein paar guten Wünschen. Es ging darum, dass der Vater Jakob seinen Söhnen etwas weitergibt von Gott selber, was maßgeblich für ihr Leben wird. Ein guter Vater, so stelle ich mir das zumindest vor, würde doch eigentlich seinen Kindern nur Positives sagen. Aber Jakob redet ja nicht nur für sich selbst, sondern Gott gibt ihm Dinge, legt ihm Worte in den Mund. Er sagt also etwas aus Gottes Perspektive über die Vergangenheit seiner Söhne, also wie ihr Leben bis jetzt verlaufen ist, über ihre Gegenwart, wer sie heute sind und auch über ihre Zukunft. Und ich kann euch sagen, wir merken an dem, was dann gesagt wird in diesen ersten 10 Versen, es ist nicht immer leicht, erwählt zu sein. Es ist nicht immer leicht, denn was hier jetzt kommt, ist kein netter, freundlicher Segen, sondern hier wird Tacheles geredet. Ich glaube, wir alle kennen das ja, wenn wir in unserem Leben schon mal die Einschätzung zum Beispiel eines Vorgesetzten über uns haben ergehen lassen müssen, zum Beispiel eines Lehrers oder eines Chefs, das ist noch vergleichsweise einfach. Aber wie mag es den 3 Söhnen von Jakob gegangen sein, als ihr Vater das über sie gesagt hat? Das Vaterurteil, das ist ja von einer ganz besonderen Bedeutung. Ich meine, man könnte sagen, immerhin erhalten sie eins. Es gibt sehr viele Kinder, auch in Deutschland, die nie ein Wort oder einen Segen von ihrem Vater empfangen haben. Und trotzdem möchte ich mir nicht vorstellen, wie in diesem Moment die Stimmung in diesem Zelt gewesen ist. Ich kann euch sagen, die war aber ganz im Keller. Die war überhaupt nicht weihnachtlich. Und wenn man das liest, dann kann man das fast nicht aushalten. Hier wird in einer Weise Klartext geredet, dass es schon weh tut. Und jetzt versetzen wir uns mal einen Moment hinein in diese 3 Jungs, in Ruben, Levi und Simeon, inzwischen erwachsene Männer mit eigenen Familien. Ich stelle mir vor, wie in dem Moment, wo ihr Vater das sagt, so die ganze Geschichte nochmal wieder in ihnen hochkommt. Sie waren ja alle 3 Söhne der Lea. Das war die nicht so sehr geliebte Frau des Jakob. Er hat die Rahel immer vorgezogen. Und sie sind in einem Zuhause groß geworden, in dem nicht immer ein liebevolles Klima vorherrschte. Und sie fühlten sich oft übergangen und missverstanden. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das in dem Moment hochkocht in ihnen. Und vielleicht hat der ein oder andere von den Söhnen gedacht, da bist du ja auch nicht ganz unschuldig dran, lieber Papa. Stimmt. Auch Väter sind nicht schuldlos. Ich habe mich gefragt, wusste Jakob das nicht? War er so unweise in dem Moment? Wollte er hier und jetzt, wo endlich ja alle wieder beisammen waren, wollte er da alles wieder hochholen? Nein, das war nicht der Fall. Sondern hier ging es nicht nur um ein persönliches Wort eines Vaters an seine Söhne. Es ging um eine Weissagung, um eine Prophezeiung von Gott her. Hier redet Jakob im Auftrag Gottes. Und das, finde ich, ist ja erstmal eine großartige Perspektive. Wir würden jetzt sagen, wenn wir das so vor uns in klar machen, wir würden vielleicht denken, naja, wir entstammen ja nicht einer so besonderen Familie, wie eben diese 12 Jungs, einer Familie, auf der solche Verheißungen liegen. Und das ist richtig. Ich möchte sagen, über uns liegen eigentlich noch viel größere Verheißungen. Wir sind nämlich alle Söhne und Töchter von Jesus Christus. Unser Leben ist bedeutsam. Und wir haben nur eines. Unsere Zeit ist begrenzt und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das zwischendurch immer wieder klar machen und uns ganz ehrlich auch selber fragen, wie sieht denn mein Leben aus, was ich mit Jesus führe? Andere sollen ja eigentlich durch mein Leben gesegnet werden. Und das ist genau der Punkt. Deshalb sind manchmal klare Worte wichtig. Wenn uns niemand sagt, wer wir sind, dann laufen wir Gefahr, dass wir das Wichtigste verpassen, nämlich dass der Segen in unserem Leben richtig sich entfalten kann. Dass Gott den Segensfaden einflechten kann. Und deswegen so diese Frage an uns heute Morgen. Was würde ein geistlicher Vater heute Morgen zu dir sagen? Wo stehst du auf deiner Reise mit Jesus? Ich weiß, wir wünschen uns immer gute, segensreiche Worte. Und die möchte Jesus dir auch geben, aber er meint es ernst und gut mit uns. Deswegen fordert er uns auch manchmal heraus. Wo stehst du auf deiner Reise mit Jesus? Bist du mit ihm unterwegs? Geht's voran oder stagniert es? Hast du Sünde in deinem Leben, die dich vom Segen abhält? Was würde ein guter Vater tun? Er würde es dir sagen. Und so tut es Jesus auch mit uns heute Morgen. Und so tut es auch Jakob mit seinen Kindern. Er beginnt mit dem Ältesten, mit Ruben. Er sagt zu ihm, du bist meine Kraft und der Oberste an Würde und Macht, aber du kannst nicht der Erste bleiben. Ruben war der Älteste der 12 Brüder und er war ein guter Anführer. Er hatte eigentlich all das, was man braucht, um vor Gott verantwortlich mit seinem Leben zu leben und Gott zu dienen. Aber die Sache ist, er tat es einfach nicht. Es fehlte ihm in den entscheidenden Momenten immer wieder an einem klaren Bekenntnis zu Gott. Immer wenn es darauf ankam, da war ihm das Urteil der Menschen in seiner Umgebung wichtiger. Oder um einen eigenen Vorteil zu haben, ließ er Gott wieder beiseite und ging seinen eigenen Weg. Immer an den entscheidenden Stellen. Wir alle kennen den Moment, wo sein kleiner Bruder Josef von den anderen Brüdern umgebracht werden soll. Und er möchte ihn eigentlich retten, aber er hat nicht den Schneid, das klar zu sagen. Also geht alles schief. Und am Ende wird er selber Teil dieser großen, üblen Verschwörung gegen Josef, als sie ihn nach Ägypten verkaufen. Aber am allerschlimmsten sind seine sexuellen Verfehlungen. Sein Vater sagt zu ihm, Junge, du bist wie die Wellen des Meeres, du bist unstet wie Wasser. Deine Emotionen, die herrschen über deine Überzeugung, über deine Überzeugungen. Du hast dich nicht im Griff. Und das führt dazu, dass dein Leben ruiniert wird. Du bist unstet wie Wasser. Und weil das so ist, deswegen kannst du deine Gaben gar nicht einsetzen. Als so ein Mann kannst du nicht andere führen und ein Vorbild für deine Brüder sein, so stark du auch scheinst. Rubens Name, der bedeutet dir eigentlich, siehe, mein Sohn. Aber der Stolz, der darin mitschwingt, der hat sich nicht realisiert, sondern Ruben wurde nicht der Stolz seines Vaters, sondern Ruben diente seinen Emotionen. Er tat immer, was er fühlte. Das war zu wenig. Und deswegen verlor er das Erstgeborenenrecht. Ich habe das nochmal so nachgeschaut, was das eigentlich bedeutete. Das Erstgeborene im Recht im Alten Testament, das hatte eigentlich drei Privilegien. Das erste war, er erbte etwas mehr. Auch okay, das nannte man den doppelten Anteil. Aber vor allen Dingen bedeutete das Erstgeborenenrecht, dass er die Leitung in der Familie hatte und dass er also in allen Entscheidungen maßgeblich war in der Familie und drittens, dass er die priesterliche Führung hatte, dass er derjenige war, der die Gebete sprach. Dass er derjenige war, der die Opfer durchführte für die Familie. Also ein verantwortlicher, erwachsener, reifer Mann. Und alle diese drei Privilegien verliert er. Der doppelte Anteil, der wird dann später auf Josef und auf seine Söhne fallen. Den Vorsitz in der Familie wird Juda bekommen, das priesterliche Amt später Levi. Ruben hat das nie verstanden, wozu ihn Gott eigentlich berufen wollte. Und diese Geschichte, die hätte ganz anders laufen sollen, weil er alles wusste, was notwendig war von Jesus. Von Gott damals noch. Jesus gab es in diesem Sinne noch nicht als das fleischgewordene Wort Gottes. Er wusste alles von Gott, aber das hat nicht dazu geführt, dass er das gelebt hat. Sondern Ruben reiht sich in die Reihe der Söhne ein, die über den Glauben alles wussten, aber die nie selbst diesen Weg mit Gott angetreten sind. Das ist der erste. Jakob geht weiter und geht zu Simeon und Levi, Nummer 2 und 3 in der Reihe. Bekannt werden die zwei durch ihren Feldzug gegen einen kleinen Ort irgendwo in Kanaan. Dort ging es völlig mit den beiden durch. Sie hatten ihre Gründe. Ihre Schwester Dina war dort ziemlich Schlimmes angetan worden. Aber ihre Reaktion auf dieses Verbrechen, die ist mörderisch. Sie bringen alles und jedem in diesem kleinen Ort um, obwohl die Menschen in diesem Ort sogar um Vergebung baten und Frieden wollten. Und das ist das Beispiel, was ihr Vater hier nennt, ist kennzeichnend für ihr ganzes Leben. Sie ließen sich immer beherrschen von Hass und von Wut. Das war schon damals gegenüber Josef so, ihrem kleinen Bruder, den die beiden mit Sicherheit umgebracht hätten. Und Jakob sagt, meine Seele, komme nicht in euren Rat und meine Ehre nicht in eure Versammlung. Das passt nicht zusammen. Wir sind voneinander geistlich getrennt. Unmöglich kann im Reich Gottes jemand andere führen, der derart handelt. Auch Simeon und Levi verlieren ihren Anspruch auf die Leitung der Familie. Und jetzt nochmal wir heute Morgen. Ganz andere Bedingungen. Die Gnade Jesu Christi, die steht über uns. Und wir können jederzeit neu anfangen, aber die Grundlagen sind dieselben. Die Fragen, die Gott uns stellt, sind dieselben. Er möchte durch Jesus in unser Leben hineinwirken. Er möchte deinen Charakter prägen. Er möchte, dass du nicht der Sünde auf den Leim gehst, die am Ende immer dazu führen wird, dass Familien kaputt gehen, dass Menschen scheitern, sondern er möchte, dass du erkennst, was für ein Vorrecht es ist, dass du als Kind Gottes unterwegs sein darfst. Jesus hat im Neuen Testament ein paar Männer berufen. Wie viel waren es? 12. Er hat genau gewusst, warum es 12 waren, weil sie auch stellvertretend für die ganze Menschheit eigentlich stehen. 12 Männer hat er berufen und sie alle waren ihm wichtig. Er hat mit ihnen allen Zeit verbracht. Er hat in sie investiert und er hat jedem von ihnen besondere Worte mit auf den Weg gegeben. Aber sie alle wurden an bestimmten Stellen ihres Lebens auch gestellt, wo Sünde war. Und da hat Jesus ihnen deutlich gemacht, hier musst du aufpassen, dass du nicht fällst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das verstehen. Gott sagt uns Dinge nicht, damit wir bloßgestellt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass Ruben, Simeon und Levi sich schon bloßgestellt führten. Nur es hilft ja nichts. Es war die Wahrheit. Gott sagt uns Dinge, damit sie ans Licht kommen und wir ganze Sachen mit Jesus machen. Und diese Perspektive der Gnade, die kommt nicht erst im Neuen Testament dazu. Die ist schon im Alten Testament da. Wenn an diesem Tag im Zelt diese Jungs gesagt hätten, Vater, wir erkennen unsere Schuld, dann hätte Gott es gehört. Wollt ihr ein Beispiel dafür? Ich kann euch eins nennen. Levi, der hier so unter die Räder kommt, der ist doch derjenige, Moment mal, wir erinnern uns vielleicht, der später mal der Vater des Priestergeschlechtes in Israel wird. Ja, das ist richtig. Im 5. Buch Mose, Kapitel 28, da sind es die Leviten, die sich eindeutig dafür entscheiden, Gott zu folgen und ihm gehorsam zu sein. Und was tut Gott? Er hebt diesen Fluch auf und sie werden zum Priesterstamm für ganz Israel. Was soll das sagen? Das soll sagen, Geschichten können sich ändern bei Gott. Es gibt die Chance auf einen Neuanfang. Dafür ist Jesus gekommen, aber dafür musst du eine klare Entscheidung treffen. Und du musst dich lossagen, auch von der Sünde in deinem Leben. Und einer in dieser Geschichte, der hatte das verstanden. Und der kommt nun dran. Judah. Und das ist wirklich überraschend. Jakob sagt, Judah, du bist es. Dich werden deine Brüder preisen, deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein, vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Wenn man die Geschichte dieser Familie kennt, könnte man fragen, wieso denn dann gerade Judah? Und ich vermute, das werden sich auch die anderen Brüder gefragt haben. Judah ist die Nummer 4, aber er ist, was die Sünde betrifft, ganz weit vorne. Erst hört man von ihm wenig und dann sind die ersten Worte, die uns von ihm überliefert werden, in der Josef-Affäre. Dort werden sie gesprochen. Und dort er ist, der sagt, was hilft's, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Wir wollen ihn verkaufen. Er ist derjenige, der die Idee hat, Josef nach Ägypten zu verkaufen. Und er wird damit zum Namensvetter des Judas im Neuen Testament. Seht ihr, wie die Dinge zusammenhängen? Der ebenfalls seinen Herrn für Geld verkaufte. Mit dieser Lüge startet Judah in sein Leben. Und sein Leben verläuft dementsprechend. Die Beziehung zu seinem Vater zerbricht, er verlässt seinen Vater, er lebt sein eigenes Leben. Aber dann passieren Dinge, die machen ihn nachdenklich. Er wird schwer von Gott geprüft. Es gibt harte Prüfungen in seinem Leben. Er verliert 2 seiner Söhne. Er erlebt manches Leid. Ähnlich wie seine Brüder scheitert er auch auf sexuellem Gebiet. Und er sieht, dass diese Sünde leider Auswirkungen hat. Dass diese Sünde Dinge kaputt macht. Aber anstatt nun ganz Gott aufzugeben, flieht er zu Gott. Das ist der entscheidende Unterschied. Durch diese Ereignisse geschieht etwas in ihm. Wir werden Zeuge, was Gott aus einem Menschen machen kann, wenn er wirklich umkehrt. Judah lernt, was Sünde tut, wenn wir sie nicht bekennen, sondern weitermachen. Dass Sünde auch eine Art Frucht hervorbringt. Und glaubt mir, das ist keine schöne Sache. Aber als er das sieht, kehrt er zu seinem Vater zurück und er übernimmt Verantwortung für sein Leben und übrigens auch für das Leben der anderen in seiner Familie. Und er wird später der sein, der vor seinem Bruder Josef dann in Ägypten alle Schuld bekennt. Er wird sein eigenes Leben riskieren für den Jüngsten, für Benjamin. Lest euch die Geschichte nochmal durch. Können wir uns gar nicht alles angucken. Aber wir merken bei jedem seiner Schritte, hier ist jemand gereift und Gott hat das gesehen. Und dann gibt Gott ihm eine neue Chance. Kennt ihr Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 9? Den muss jeder kennen, diesen Vers. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn du heute Morgen ein Juda bist, der eigentlich vor Gott sagen müsste, ich bin ein Sünder durch und durch. Und wenn ihr wüsstet, wie mein sexuelles Leben aussieht, dann kann es nur eine richtige Antwort für dich geben, dass du zum Kreuz von Jesus kommst, zum Kreuz von Golgatha. Und dass du erkennst, dass Jesus heute etwas aus dir machen kann, zu seiner Ehre. Es muss nicht so weitergehen. Sondern Gott ist treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das, diese Mentalität, die hat sich Juda mit Gottes Hilfe angeeignet. Und deswegen kann Gott was mit ihm anfangen. Und er legt nun Verheißungen auf das Leben dieses Sünders. Und vielleicht ist euch in Vers 8 das aufgefallen beim ersten Mal hören schon. Plötzlich sollen sich ja seine Brüder vor Juda verneigen. Das ist interessant. Das war ja eigentlich mal Josef geweissagt worden. Aber nun wird es eben auch Juda geweissagt. Und es wird deutlich, dass Gott die ganze Zeit auch Juda im Blick hatte. Er hat die ganze Zeit auch Juda im Blick gehabt. Wir könnten ja in diese Geschichte schauen, 1. Mose Kapitel 43 angefangen. Es geht dann immer nur um Josef. Ist klar, Josef ist ja derjenige, der sich erst einmal richtig vor Gott verhält. Und von den anderen Jungs ist überhaupt nicht mehr die Rede. Und ich vermute mal, wenn wir in der damaligen Zeit dabei gewesen wären, hätte Juda uns gesagt, ja genau das ist das Problem. Hier geht es immer nur um Josef. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass es die ganze Zeit in dieser Geschichte eigentlich um Juda geht. Gott hat die ganze Geschichte aufgebaut darauf, dass Juda umkehrt und dass er sein Leben Gott anvertraut und ihm treu folgt. Merkt ihr, wie sonderbar das manchmal ist? Wir schauen manchmal eifersüchtig auf unseren Nebenmann und denken, diese Person, die wird von Gott geschätzt und die bekommt von Gott Aufmerksamkeit. Glaube das niemals, sondern Gott sieht dich und er wartet nur auf den Moment, wo du umkehrst und einen neuen Weg einschlägst. Und deswegen ist nun das, was Gott über Juda sagt, so wunderbar. Er sagt, Juda, du bist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hast du dich hingestreckt und wie eine Löwin dich gelagert. Wer will dich aufstören? Na, das sind alte Bilder, die wir erstmal so ein Stück erklären müssen. Worum geht's hier? Wir können nun an Juda sehen, wie Gott ihn sieht. Und das kann manchmal total von dem abweichen, wie wir uns sehen. Als Juda erkannte, wer er war und was er getan hatte, ich vermute, da sah er sich ganz realistisch. Da hat er erkannt, ich bin ein Sünder. Ich bin ein Lügner. Ich bin ein Betrüger. Ich bin auch ein Versager. Ich bin jemand, der beinahe seine ganze Familie ruiniert hätte. Und er ist ganz klein mit Hut. Aber genau das ist der Moment, wo Gott ganz anders mit ihm spricht und wo er ihn anschaut und sagt, mein Junge, da ist ganz andere Dinge sind da im Leben, deinem Leben, wunderbares Potenzial. Und durch den Geist geführt, kann sein Vater Jakob ihm zusagen, Junge, in dir ist schon die Majestät und das Selbstbewusstsein eines Löwen, der seine Beute in Fängen hat. Habt ihr schon mal darauf geachtet? Vielleicht habt ihr es mal gesehen in einem Tierfilm oder so, wie ein Löwe seine Beute bewacht. Also der Blick, den der Löwe hat, also der ist voller Selbstbewusstsein, der ist am Ende der Nahrungskette. Also dem Löwen, der auf seiner Beute steht, da kommt keiner dazwischen. Glaubt mir, keine Hyäne und nichts anderes. Mit so einer Selbstverständlichkeit und Kraft und so einem Selbstbewusstsein tritt ein Löwe auf. Und Gott will hier sagen, Juda, ich werde etwas aus dir machen. Leute werden sich an dir orientieren. Du wirst ein Löwe sein, wenn du mich lässt. Das ist eine wunderbare Verheißung. Er sieht uns ganz anders, oft als wir uns selber sehen. Juda, der hatte ja von Anfang an diese Gabe der Leitung, aber er übernahm sie nicht. Er verfügte von Anfang an über eine natürliche Autorität, wenn man sich die Geschichte noch mal durchliest. Überall lässt Juda kurze Sätze einfließen und ist eigentlich von Anfang an maßgeblich unter den Brüdern in dieser Familie. Aber er nutzt es nicht für das Gute, sondern er nutzt es für seine eigenen Zwecke. Und jetzt sagt Gott ihm, Junge, du hast einen starken Glauben von mir geschenkt bekommen. Und jetzt hast du sogar auch ein demütiges und selbstaufopferndes Herz. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Dann werde ich dir die Leitung über die Herde anvertrauen. Und du wirst der Löwe werden. Aber wir spüren, und da sind wir jetzt eben beim Weihnachtsfest. In allem diesem sieht Jakob plötzlich über seinen Sohn hinaus. Und er sieht plötzlich aus diesem Haus Juda, da wird etwas kommen, was viel größer ist und viel schöner ist, als sich das ein Mensch jemals vorstellen könnte. Viel gewaltiger, als es auch ein Mann sich verdienen könnte oder selbst herstellen könnte. Sondern aus dieser Linie wird einmal der Löwe selbst kommen, der Löwe von Juda. Ich finde das so großartig, weil das macht uns nochmal was ganz Wichtiges deutlich. Wisst ihr, die größten Dinge, die Segensdinge in unserem Leben, die können wir gar nicht selber herstellen, die kommen übernatürlich von Jesus, wenn du ihm vertraust. Dafür musst du keine starke, beeindruckende Persönlichkeit sein, sondern wenn wir Gott unser Leben übergeben und sagen, mach was draus, dann legt er mit dem Heiligen Geist übernatürliche Dinge in unser Leben hinein, die manchmal die nachfolgenden Generationen und weit darüber hinaus verändern können. Und so ist es der Fall, als Jesus in dieser Familie im Haus David geboren wird. Wir erfahren im Matthäus-Evangelium Kapitel 1, dass in diesem Stammbaum von Jesus aus dem Hause David, dem Stamm Juda, sind so viele Sünder, so viele Leute, die genauso sind wie wir. Mittelmäßige, schwache Person. Ja, aber Jesus liebte sie und er hat beschlossen, in dieser Familie zur Welt zu kommen. Und das ist es, was Jakob jetzt sieht. Er sieht, dass Gott etwas Übernatürliches in der Familie von Jona tun will. Nichts, wozu Juda allein beitragen könnte, sondern etwas, das Gott tun möchte, wenn er sein Leben Gott ganz zur Verfügung stellt. Was für eine wunderbare Perspektive, denn das gilt heute ganz genauso für uns. Und ich weiß nicht, wie es in deiner Familie aussieht oder wie deine Geschichte bis jetzt verlaufen ist, aber das Eigentliche, den Qualitätsunterschied, den machen nicht wir durch unsere Lebensleistung, sondern die kommt durch den Segen, den Gott uns schenkt. Und darauf dürfen wir vertrauen, daran dürfen wir festhalten, auch in schwierigen Zeiten. Und jetzt wird klar, dass sich hinter diesem Löwen und diese Eigenschaft des Juda eben noch etwas ganz anderes verbirgt. Und Juden, die heute diesen Text lesen, die werden zunächst einmal sagen, ja klar, da wird schon prophezeit, dass einmal David geboren werden wird. David war nämlich das Sinnbild des Löwen von Juda. Und tatsächlich würde er einmal das Königreich Israel erschaffen. Aber das Bild, das geht noch viel weiter. Das geht hin zu Jesus, der König, der Löwe von Juda ist und der König und Richter dieser Welt. Wenn man vom Löwen spricht, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, da hat man eigentlich zunächst 1. Petrus 5, Vers 8 im Hinterkopf. Da heißt es, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Lasst euch nicht ablenken davon, dass der Teufel auch wie ein Löwe erscheinen kann. Offenbarung 5, Vers 5. Einer von den Ältesten sprach zu mir, sagt Johannes, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Der wahre Löwe, das ist Jesus Christus allein. Als Jesus in Bethlehem geboren wurde, da kam er als was? Er kam als ein Lamm. Er kam schwach. Er kam mit keinem schön anzusehenden Antlitz zu uns. Er kam, um unsere Schuld zu tragen, wie ein Lamm zur Schlachtbank zu gehen. Aber seine Demut und Schwachheit sollte uns niemals darüber hinwegtäuschen, wer er ist. Er ist der Löwe von Juda. C.S. Lewis, der bekannte Kinderbuchautor, der hat das so wunderbar erkannt. Und er hat Jesus in seinen Chroniken von Narnia als einen Löwen symbolisiert, als einen wilden Löwen. Und einer der Einwohner von Narnia, der fragt einmal ganz besorgt, ist der Löwe nicht gefährlich? Und da wird ihm geantwortet, ob er gefährlich ist. Oh, er ist sehr gefährlich, aber er ist auch gut, er ist der König. Und so verstehen wir den Löwen von Juda richtig. Jesus ist der Herrscher, der Schöpfer und Richter dieser Welt, aber er ist ein guter Löwe. Er meint es gut mit dir. Und wenn er dich heute anbrüllt und sagt, was ist mit dir los und mit deinem Leben, weil er es gut mit dir meint. Aber manchmal brauchen wir das, dass wir auch wieder erschreckt werden. Das ist wirklich wichtig. Ich war vor einigen Jahren mal in unserer Jugend mit unseren Jungs im Hauskreis unterwegs. Wir hatten so einen jungen Hauskreis und wir sprachen zur Weihnachtszeit über Bethlehem und ich merkte schon, dass das Kind in der Krippe die Jungs so ein bisschen nervt. Dass Jesus als Baby in der Krippe gelegen hat, verletzlich und schwach, da kam keine große Begeisterung auf. Wisst ihr, was wir dann gemacht haben? Wir haben Offenbarung 5 gelesen. Das ist auch ein Weihnachtstext. Und in diesem Weihnachtstext steht, dass der Löwe von Juda irgendwann wiederkommen wird, um diese Welt zu richten. Und dann wirst du vor ihm stehen. Und dann wirst du merken, dass das kein Spiel gewesen ist, sondern dass alles in diesem Leben darauf ankommt, dass du diesen Namen Jesus kennst und dass du unter dem Kreuz von Golgatha gestanden hast. Und dann wird ganz klar sein, dass dieses Baby, was dort lag, schwach und begrenzt, aus Liebe zu uns, dass das in Wahrheit der Löwe von Juda war, dem das Zepter und die Herrschaft auf dieser Welt gehört. Und dem wird sich keiner entziehen können. Das wird jeder ernst nehmen müssen. Jedes Knie wird sich beugen müssen vor diesem König. Und dieser König stellt Ansprüche an dein Leben. Und er kann uns manchmal erschrecken. Er kann uns sogar manchmal angreifen. Und kann sagen, stopp jetzt, kein Schritt weiter. Du musst aufhören, den Namen Christ zu tragen, aber so zu leben, als wenn du dein eigener Herr wärst. Das funktioniert nicht. Spurgeon, der bekannte englische Prediger, ich werde uns gleich zum Schluss noch eine kleine Geschichte von ihm erzählen, der hat mal eine Weihnachtspredigt zu folgendem Vers gehalten. Weihnachtssonntag 1878, Predigtext, Amos 3, Vers 8. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Prophet werden? Ich möchte heute mal sagen, was hast du denn jetzt vor mit deinem Leben als Christ? Wenn Jesus dich gerufen hat, und du ihm dienen willst mit deinem Leben, dann soll das Realität werden. Dann ist das eine ernste Sache. Und dann musst du heute aufstehen und eine klare Entscheidung für Jesus treffen. Und merkt ihr, das ist ein anderer Geist, der dahinter steht. Eine andere Geschichte. Spurgeon hat gesagt, wenn ihr nicht auf Christus am Kreuz schauen wollt, dann werdet ihr ihn auf dem Thron schauen müssen. Und zwar mit großem Zittern. Und wir treten jedes Jahr zu Weihnachten beinahe fahrlässig, ich möchte fast sagen im Schlafanzug, in schlafwandlerischer Sicherheit in diesen Stall von Bethlehem. Ich bin mir sicher, wir würden das nicht tun, wenn dort drin Löwe auf und ab gehen würde. Aber er tut es. Und deswegen sollten wir ihn umso mehr fürchten und ihm danken und ihn anbeten für das, was er getan hat. Dass er in Bethlehem auf jeden Vorwurf verzichtet hat, auf jede Anklage. Habt ihr diese beiden Geschichten nebeneinander? Wie Gott durch Jakob Klartext redet zu seinen Kindern und was Jesus tut im Stall von Bethlehem, da ist nur Gnade. Keine Vorwürfe, sondern nur die Einladung, kommt zu mir und begegnet mir. Und trotzdem ist es der Schöpfer und der Richter der Welt, der am Ende als erwachsener Mann am Kreuz von Golgatha für uns starb. Und dieser ist es, sagt Jakob, um den geht es, wenn zum Schluss dieses Bild vom Zepter Erwähnung findet. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem er gehört. Ihm werden die Völker anhangen. Und hier haben wir auch wieder beide Ebenen. Das ist zunächst David und das Könighaus Salomo. Die werden für viele Jahrhunderte die Königskrone und das Zepter in Israel tragen. Aber nur bis dann, wenn der wahre König kommt. In der alten Luther-Übersetzung heißt es hier, wenn der Shiloh kommt, ein altes hebräisches Wort, für den, dem der Hirtenstab wahrlich gehört. Wenn der wahre Hirte kommt, dann wird er die Macht ergreifen und das Zepter in Händen halten. Wisst ihr, woran mich das erinnert hat? Wir alle kennen die Artus-Sage mit dem Schwert des Artus, was irgendwo in einem Stein fest ist und nur der wahre König kann es aus dem Stein ziehen. Wer kann das Buch mit den 7 Siegeln öffnen? Wer kann das Zepter nehmen, das nur der wahre König nehmen kann? Natürlich der Löwe von Juda und das Lamm Gottes. Als Jesus zum ersten Mal auf diese Welt kam, da hat er das Zepter noch nicht getragen. Er kam in sein Eigentum, heißt es, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam als ein Lamm, das gemartert wurde. Er ging zur Schlachtbank. Er hat nur ein einziges Mal schon das Zepter getragen. Wisst ihr, wann das war? Matthäus 27 wird uns das erzählt. Sie haben ihn da ausgezogen, sie haben ihm den Purpurmantel angelegt, haben ihm die Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Und dann haben sie ihm ein Rohr in seine rechte Hand gegeben und haben die Knie vor ihm gebeugt und ihn verspottet. Und haben sie gesagt, gegrüßet seist du, König der Juden. Und dann haben sie ihn angespuckt und einer der Soldaten, heißt es, nahm das Rohr und schlug ihn damit auf den Kopf. Wenn er gewusst hätte, mit wem er es hier zu tun hat, Denn wenn Jesus wiederkommt, wird er das wahre Zepter ergreifen und er wird seinen Königsanspruch proklamieren. Und Gott sagt hier durch die Worte Jakobs, mein Sohn Juda, wenn du ihm vertraust und wenn du diesen Weg mit mir gehst, dann wird Gott das in deine Familie hineinlegen. Was für eine Perspektive. So viel zur Weihnachtsgeschichte heute der anderen Art, 1. Mose 49. Stellt euch zum Schluss vor, ihr würdet nun auf den Knien liegen und Jesus würde vor euch stehen. Und er würde seine Hände auf eure Schultern legen. Und er würde alles wissen, was in eurem Leben ist. Ihr könnt nichts vor Jesus verbergen. Er weiß, wer wir sind. Das, was er dir dann zusprechen wäre, das wäre Folgendes. Deine Geschichte, die ist maßgeblich und wichtig. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Nun mach klare Sache mit mir. Ich möchte doch Frucht in dein Leben hineinlegen. Aber dafür musst du die Dinge rausschmeißen, das Unkraut, was alles verstopft und kaputt macht. Ich sehe das alles und jetzt weg damit, wach auf. Deine Vergangenheit ist nicht maßgeblich. Ich verurteile dich überhaupt nicht. Ob du nun Ruben bist oder ein Levi oder Simeon, entscheidend ist, wie es von heute an weitergeht. Es braucht eine klare Bekehrung. Von Spurgeon möchte ich euch zum Schluss die Geschichte erzählen. Spurgeon ist auch wie viele vielleicht auch von euch heute aufgewachsen in einem gläubigen Umfeld. Und sein Vater und sein Großvater waren Pastoren. Er wuchs mit der Bibel in der Hand auf. Schon als Kind hatte er so diese besondere Gabe. Er interessierte sich für das Wort Gottes. Einmal war ein Missionar bei ihm zu Hause zu Besuch. Und der war der Missionar so von ihm begeistert, hat er ihn auf sein Knie gesetzt und hat so eine Art kleiner Prophezeiung von sich gegeben, hat gesagt, du wirst einmal in einer großen Kirche predigen. So kam es dann ja auch. Aber dann beschreibt Spurgeon in seiner Biografie, wie er dann so den Weg ins Studium ging, als ein besonders begabtes Kind, schon mit 15 fing er an zu studieren. Aber er hatte eigentlich noch überhaupt nicht verstanden, worum es wirklich geht. Er hatte keine Bekehrung erlebt. Er wusste gar nicht, was eigentlich Sünde wirklich bedeutet. Er hat den ganzen frommen Betrieb mitgemacht, aber er hat das Kreuz in seiner Tiefe überhaupt nicht wirklich begriffen, nicht verstanden, wie verloren er ist. Und dann mit 17, 18, dann kommt so eine Lebensphase, da beginnt er zu begreifen, wie viel Schuld und Sünde in seinem Leben ist. So viel Sünde im sexuellen Bereich, so viel Sünde im Bereich von Neid und von Missgunst. Und es kommt so eine Traurigkeit über ihn und so eine Verzweiflung, weil er spürt, mir fehlt was, ich kann überhaupt nicht Pastor werden, es ist unmöglich. Und dann, als er 18 ist, da geht er als Student in einen Sonntag. Und er sitzt dort in einer kleinen Kapelle irgendwo in Südengland und nach vorne kommt so ein Laienprediger. Und er denkt, ne, Theologiestudent, da erwarte ich nicht viel. So ein Laienprediger, was kann der denn da vorne jetzt Gewinnbringendes sagen? Und er hat eigentlich verschlossene Ohren, aber dann fesselt ihn das Zeugnis dieses Mannes. Und dieser Mann hat eine ganz einfache Botschaft. Er erzählt von der Sünde in seinem Leben und wie ihn die Sünde zerstört hat und gemartert hat und wie er Jesus Christus begegnet ist. Und dieser Mann sagt einfach, schau auf zum Kreuz. Du musst mit deiner Schuld vor dem Kreuz zum Stehen kommen. Und du musst aufschauen zu Jesus. Es ist nichts, was wir selber tun können, sondern wir sind nur arme Sünder. Du musst dich bekehren. Und plötzlich überkommt das Spurgeon. Er war schon so lange unterwegs mit Gott, im weiteren Sinne. Und dann übergibt er Jesus alles. Und ihn überkommt eine riesige Freude. Hinein in diese Traurigkeit. Und das ist eine Initialzündung in seinem Leben. Als er 19 ist, fängt er dann an, in London zu predigen, in einer eingeschlafenen kleinen Gemeinde. 100 Besucher. Nach 4 Wochen seiner Tätigkeit besuchten 1000 Leute den Gottesdienst. Könnt ihr euch das vorstellen? Vom ersten Tag seines Dienstes an waren die Reihen gefüllt. Es gab eine Regel in dieser Gemeinde nach einem halben Jahr, die Gemeindeglieder dürfen nur noch einmal im Monat zum Gottesdienst kommen, weil das sonst vom Platz her nicht reicht. Ist das nicht verrückt? Das führen wir besser nicht ein. Dann wurde später das Land ein Tabernakel gebaut mit 7000 Plätzen und er wurde dieser berühmte Prediger. Aber was war sein Geheimnis? Er hat es immer wieder gesagt, es kommt nicht darauf an, ob du ein guter Prediger bist, sondern es kommt darauf an, dass du von Jesus redest. Er hat jedes Wort Gottes todernst genommen und er hat die Botschaft verkündet. Du brauchst Jesus, sonst gehst du auf Ewigkeit verloren. Und das ist die Botschaft bis heute geblieben und das ist auch die Weihnachtsbotschaft. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, Herr, wir haben heute diese alte Geschichte miteinander besprochen und manches davon ist uns doch auch fremd und weit weg. Aber eins wollen wir doch begreifen, Herr, dass wir so dringend den Segen brauchen für unser Leben. Und du weißt, Herr, wer wir sind. Manche von uns denken jetzt, dass sie ganz besondere Sünder sind und das stimmt vielleicht auch. Vielleicht redet der Heilige Geist heute Morgen zu ihnen. Aber Sünder sind wir alle, jeder von uns. Und wir alle, wir könnten gar nichts zustande bringen ohne dich. Du bist unser Herr. Und deswegen wollen wir in diesen Stall von Bethlehem anders eintreten. Wir wollen es mit Ehrfurcht tun. Und wir wollen es tun mit Respekt vor dem, was du für uns getan hast und in Anbetung. Herr, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und unser Leben dir ganz anvertrauen. Amen.